Guten Morgen, beten wir miteinander. Vater im Himmel, wir loben dich dafür. Alles, was wir gesungen haben, ist wahr. Du bist groß und herrlich. Und es ist ein Privileg, dich anzubeten, zu dir zu gehören. Herr, bitte, dass du jetzt dein Wort verwendest, um unsere Herzen zu erneuern. Amen. Gott erneuert seine Gemeinde und davon handelt eben der nächste Abschnitt im Buch Nehemia, das wir zurzeit gemeinsam studieren. Gott erneuert seine Gemeinde. Wie schön ist es, von Gott erneuert zu werden. Wenn du zugibst, was falsch läuft, und dann merkst du, dass es Gnade gibt. Du leidest tonnenschwer unter der Sünde, die du bisher verdrängt hast, und erlebst, wie herrlich das ist, dass Gott alles vergibt, nachdem du ihn darum gebeten hast. Dir wird klar, was Gnade heißt und wie groß Gottes Liebe ist. Die Angst vor dem Tod ist weg und du erlebst einen zweiten Frühling mit Jesus. Du siehst wieder klar, dass Christus wertvoller ist als alles. Deine Freude über ihn wächst und du genießt ihn mehr und mehr. Du erlebst Vergebung, du erlebst, wie Beziehungen, die schon lange sauer waren, plötzlich wieder heilen. Du wirfst deine Götzen raus und du merkst plötzlich, wie frei du wirst, wie sehr sie dich, dein Leben in Beschlag genommen haben und verhindert haben. Und gefangen genommen haben. Du wirst frei von deiner Selbstsucht, deiner Angst, deiner Sinnkrise, deinem Workaholismus, deinem Perfektionismus und allen anderen Götzen. Du betest gern. Du lebst nicht mehr als praktischer Atheist unter der Woche und hast nur eine Wochenendbeziehung mit dem Herrn, sondern du merkst, dass Jesus der Herr ist über dein ganzes Leben. Und welche Freude das ist. Wie schön ist es, von Gott erneuert zu werden. Ich hoffe, ihr kriegt Sehnsucht nach Erneuerung. Und ich hoffe natürlich auch, dass Gott sie dir schenkt. Dass er dich erneuert, wie er seine Gemeinde im Buch Nehemia erneuert. Wir sind da im Jahr 445 vor Christus. Nehemia war ein hoher Beamter des Perserkönigs Artaxerxes I. Und er hat ein großes Ziel, dieser Nehemia. Jetzt muss ich zuerst natürlich einschalten. Die Ehre Gottes. Er will die Stadt und das Volk Gottes aufbauen, damit Gott wieder geehrt wird. Und dieses Ziel kommt von Gott zu ihm. In Kapitel 2, Vers 12 schreibt Nehemia: Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Das Ziel kommt von Gott. Und Gott hilft Nehemia. Der König erlaubt es, die Menschen machen mit, sie bauen alle gemeinsam und durch alle Widerstände und Gefahren und Angriffe von außen und von innen bauen sie die Mauer. Und das Bauwerk ist fertig in Kapitel 6, Vers 15. Das Buch geht aber noch weiter. Wieso? Es geht eben nicht um ein Bauwerk. Es geht um Gottes Ehre. Und deswegen geht es jetzt erst richtig los. Die Mauer ist noch nicht genug. Die Mauer ist gar nichts ohne die Menschen. Die Mauer ist fertig, aber das Volk ist noch nicht fertig. Und der Stadt, die Gott ehrt, geht da noch was ab. Kapitel 7, Vers 4. Die Stadt aber war nach allen Seiten hin weit ausgedehnt und groß, doch das Volk in ihr war spärlich. Die Stadt braucht Menschen, Menschen, die Gott Ehre bringen. Und diese Menschen erneuert Gott im nächsten Abschnitt dieses Buches im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und in den Kapitel 7 bis 9, da sehen wir, wie Gott seine Gemeinde erneuert. Durch sein Wort, durch seine Gnade, durch seine Erlösung. Es fängt klein an mit einem offenen Herzen und einem Wort der Erinnerung. Schauen wir uns den kleinen Anfang an in den Versen 1 bis 3. Der Anfang ist klein und so ist es immer bei Gott. Es geht da nicht in erster Linie um Zahlen. Schau dir nur die ersten drei Verse an. Da wird eine voll funktionstüchtige Stadt beschrieben. Diese Stadt ist sicher. Da machen alle beim Wachdienst mit. Sie setzen den Wachdienst ein und stellen die auf und machen das mit den Toren und so weiter. Die Stadt ist auch geordnet. Es gibt Leiter, die treu sind und Gott lieben. Und die Stadt ist lebendig. Alles ist da. Ich lese mal nur Vers 1. Und es geschah, als die Mauer fertig gebaut war und ich die Torflügel eingesetzt hatte, wurden die Torhüter und die Sänger und die Leviten bestimmt. Alles ist da. Die Verkehrspolizei, die regelt den Zugang zur Stadt. Und es sind auch die Sänger und die Leviten da. Das ist ein bisschen komisch, oder? Weil wir reden gerade von der Sicherheit der Stadt, Tore. Was haben jetzt die mit der Mauer zu tun? Die loben Gott und helfen im Tempel bei der Anbetung. Gottes Stadt ist eben nur lebendig, wenn sie Gott anbetet. Ohne Anbetung ist auch die Polizei sinnlos. In dieser lebendigen Stadt ist eben Gott die Nummer eins. Und deswegen geht sofort der Gottesdienst los. Jerusalem ist eine lebendige, geordnete und sichere Stadt. Eine Stadt, die Gott ehrt, obwohl nur wenige mitmachen. Es ist unwichtig, wie viele da sind. Es ist wichtig, ob die, die da sind, treu sind und den Herrn lieben und bereit sind mitzumachen. Es ist unwichtig, wie viele da sind. Auch bei uns in der Gemeinde ist es so. Auch in deinem Bibelkreis, in deinem Hauskreis, in deiner Gebetsgruppe. Es ist unwichtig, wie viele da sind. Es ist wichtig, ob Gott Ehre kriegt von denen, die da sind. Lebendig, geordnet, sicher, aber mit viel, viel Platz. So klein ist der Anfang. So macht das Gott ja immer. Er fängt immer nur mit ein paar wenigen an. Wenig Leute, wenig Geld, wenig Expertise, sogar wenig Glauben. Gott fängt klein an, Senfkorn klein. Auch bei dir und auch bei mir. Gott arbeitet immer mit den kleinen Anfängen. Und weiter geht's mit einem offenen Herz in den Versen 4 und 5. Es ist noch viel Platz in der Stadt, Vers 4 noch einmal. Die Stadt aber war nach allen Seiten hin weit ausgedehnt und groß, doch das Volk in ihr war spärlich. Gott handelt jetzt. Er macht den nächsten Schritt. In Vers 5 steht, und mein Gott gab es mir ins Herz. Und ich versammelte die Edlen und die Vorsteher und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Mein Gott gab es mir ins Herz. Ich frage mich natürlich, wie das konkret ausschaut, wenn Gott jemandem etwas ins Herz gibt. Ich glaube, das wird immer so ähnlich sein wie bei Nehemia da. Nehemia sagt, mein Gott. Er hat eine enge Beziehung zu Gott. Gott ist mein Gott. Und dann hat Nehemia ein Herz gehabt, in das Gott etwas geben konnte. Das Herz war nicht voller Strategien und Pläne und Termine und Projekte, voller Menschen, Neid, Angst, Sorgen und dem betrügerischen Reichtum. Das Herz war auch keine leere Wüste. Und es war auch nicht überfüllt mit dem Gerümpel des Teufels, mit dem Giftmüll und Sperrmüll, sondern das Herz war frei für Gott. Das Herz ist ja ganz seltsam. Es ist geschaffen dafür, um in der Liebe Gottes aufzublühen. Das ist das, was wir innen ganz tief drinnen sind. Dazu gibt es uns, damit wir in der Liebe Gottes aufblühen. So ist unser Herz gemacht. Ohne die Liebe Gottes, ohne Christus im Herz, ist es eine Wüste, in der nichts blüht, da ist nichts drin. Und das halten wir nicht aus und wir füllen diese Leere aus mit Sperrmüll. Jesus sagt dazu eben in Matthäus 13, Vers 22, das ist übrigens auch da vorne dargestellt, da sagt er zu dem Zeug, mit dem wir unser Herz dann anfüllen, die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum. Das ist teuflischer Sperrmüll, Giftmüll. Da wächst nichts, was bleibt. Ich hoffe, in deinem Herzen ist Platz für Christus. Ich hoffe, in deinem Herzen ist Platz für Christus. Und ich hoffe, auch in meinem Herzen ist Platz für Christus. Ich hoffe, dass wir eine enge Beziehung haben zum Herrn. Keine Wochenendbeziehung. Es fängt an mit einer Beziehung zu Gott, mit einem Herz, wo was frei ist für Gott. Und es fängt in uns an. Gott fängt in uns an. Er erneuert uns von innen heraus. Nicht die anderen, sondern mich. Da fängt er an. Nicht die anderen, sondern dich. Dein Herz ist Gottes Einfallstor ins Universum. Hier fängt er an. Nehemias Herz war offen. Gott gibt ihm diese Idee, da in Vers 5, da steht ja, ich versammelte die Edlen und die Vorsteher und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Gott fängt mit denen an, die da sind. Wenn du dich danach sehnst, dass diese Gemeinde erneuert wird, dann sei sicher, dass es mit dir anfängt. Nicht mit irgendwelchen anderen Leuten, die gar nicht da sind. Ein kleiner Anfang, ein offenes Herz und ein Wort der Erinnerung. Und ihr dürft euch jetzt keine Sorgen machen, gell? Wir haben die ersten 5 Verse ausführlich gemacht und die nächsten 68 werden wir nicht so ausführlich durchnehmen. So, welche Idee gibt jetzt also Gott dem Nehemia da? Registrieren. Registrieren ist ja nicht einfach nur zählen. Die Leute werden nicht einfach gezählt, sondern es wird festgestellt, wo sie herkommen. Es geht nicht um die Zahl, sondern um die Herkunft. Wer bist du? Woher kommst du? Daran erinnert Gott jetzt sein Volk. Und wie macht er das? Durch sein Wort natürlich. Gott gebraucht immer sein Wort, um seine Gemeinde zu erneuern. In Nehemia 7, Vers 5, da steht, geht es weiter in Vers 5 noch, ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben. Und die folgende Liste, die nächsten 65 Verse, sind ein Zitat aus dem Buch Esra, aus Kapitel 2. Und was da jetzt beschrieben wird, diese Liste, die ersten Heimkehrer, das ist etwas, das 90 Jahre vor der Zeit von Nehemia passiert ist. Und so erneuert Gott seine Gemeinde durch sein Wort. Wenn du dich nach Erneuerung sehnst, dann mach's wie der Nehemia. Lies die Bibel, lies das Buch. Es ist bei uns dann so ähnlich wie bei Maria im Advent. Maria hört Gottes Wort durch den Engel. Und sie antwortet mit Glauben, mir geschehe nach deinem Wort. So auch wir. Durch den Glauben an Gottes Wort kommt der Christus in unsere Herzen. Gottes Wort ist dieser Same, der in uns aufgeht. In 2. Korinther 4, Vers 6, da steht, denn Gott, der gesagt hat, er spricht, Gott spricht sein Wort, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unserem Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott spricht und es wird Licht, auch in uns. Gottes Wort macht dein Herz hell. Durch Gottes Wort kommt Christus in dein Herz. Deswegen lies das Buch. Denk nicht, dass es irgendeinen anderen Weg gibt. Gott verwendet immer sein Wort, um sein Volk zu erneuern. Er erinnert uns daran, wer wir sind. Er erinnert uns an unsere Herkunft. Und das brauchen wir. Das brauchen wir wirklich. Deswegen wünsche ich mir so, dass wir eine Gemeinde sind, die die Bibel liest und hört und predigt und singt und betet und sieht in Taufe und in Abendmahl. Wir brauchen Erinnerung. Wir brauchen Gottes Wort. Deswegen hat Jesus uns ja auch das Abendmahl gegeben, damit wir uns immer wieder daran erinnern. Gott erneuert durch sein Wort. Und das werden wir in den kommenden Wochen auch noch feststellen. Ich hoffe sehr, ich bete dafür. Nicht nur in den Predigten, sondern auch in deinem Leben. In unserem Leben. Jetzt kommt also diese Liste aus Esra 2 und aus Nehemia 7. Und in dieser Liste erinnert Gott sein Volk daran, wer sie sind. Und wer sind sie? Sie gehören Gott. Zuerst werden da die Leiter erwähnt in Vers 7, da ist Serubabel dabei, das ist der Enkel vom letzten König in Juda vor dem Exil, vor der Zerstörung. Das heißt, die Hoffnung auf den Messias lebt, die Familie von David ist immer noch da. Außerdem sind es genau 12 Leiter, die da in Vers 7 erwähnt werden. Es ist wirklich Gottes Volk, so wie die Söhne von Jakob 12 waren und die Stämme von Israel 12 waren. 12 Leiter am Anfang für Gottes Volk. Sie gehören Gott. Und sie sind natürlich eine Einheit in Vielfalt. Also ganz vielfältig wird es wieder beschrieben, wer sie sind. Das Volk in den Versen 8 bis 38 wird in verschiedenen Gruppen erwähnt. Lesen wir mal zum Beispiel Vers 28, da wird eine Gruppe erwähnt. Die Männer von Beth Asmavet waren 42. Eine ganz kleine Gruppe war das. Und in Vers 38, da wird eine große beschrieben. Die Söhne Senaa waren 3930. Große Gruppen, kleine Gruppen, ganz vielfältig waren sie. Jeder ist da, jeder ist wichtig, egal wie groß die Zahl. Und dann werden auch in 39 bis 45 die Leviten und die Priester und die Tempeldiener registriert. Die sorgen für die Anbetung, die Opfer, die Feiern im Tempel. Und dann kommen auch noch die Nachkommen der Tempeldiener und der Sklaven Salomos in Vers 46 bis 60. Komisch könnte man dann denken, dass auch die Sklaven Salomos zurückgehen. Das war ja alles freiwillig, oder? Es ist ihnen erlaubt worden, wieder heimzugehen. Das Exil war nur vorbei, wenn sie wirklich heimgegangen sind. Und lange nicht alle Juden sind heimgegangen. Aber diese Tempeldiener und Sklaven Salomons, die wollten wieder zum Tempel und Gott dienen. Und dabei waren sie noch nicht mal Hebräer. Die waren schon vor dem Exil Ausländer. Aber sie gehören auch zu Gottes Volk. Es geht eben nicht um biologische Abstammung, um meine Familie, mein Land. Es geht nicht darum, um meine Abstammung, sondern es geht darum, ob du ein Herz für Christus hast, das offen ist für ihn. Und ob du Gott anbetest. Und das wollten die Tempeldiener. Gott anbeten, ihm dienen im Tempel. Deswegen sind sie auch ein Teil von Gottes Leuten. Trotz aller Vielfalt ist Gottes Volk eine Einheit. Die Gemeinde ist da in Vers 66, wird sie so beschrieben, sie ist eine Versammlung. Keine Masse, keine Menge, keine Meute, sondern eine Versammlung der Anbeter. Frauen, Männer, Kinder, Freie, Sklaven, Israeliten und alle, die es werden wollen, beten Gott an. Und diese Anbetung der ersten Rückkehrer, damals vor 90 Jahren, die hat sich auch in ihren Finanzen gezeigt. Sie haben ein Ziel, sie geben ihr Geld her. Das ist der Abschluss dieser Liste in Vers 69 bis 71. Gott wird so geehrt. Anbetung ist eben nicht nur Lieder singen. Anbetung zieht sich durch das ganze Leben bis in die Geldtaschen hinein. Gottes Volk ist da in Vielfalt und in Einheit. Und warum? Warum sind sie Gottes Volk? Das ist nur durch Gottes Erlösung passiert. Das Wichtigste habe ich noch weggelassen. Was waren das nämlich für Leute da? Waren die besonders fromm, besonders heilig, besonders gerecht? Das waren alles Hefenbrüder. Die waren alle in der Gefangenschaft. Vers 6, da steht's doch, das sind die Einwohner der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft hinaufzogen. Die Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte und die zurückgekehrt sind, jeder in seine Stadt. Gottes Gemeinde besteht nur aus Leuten, die gefangen waren und befreit wurden, die im Exil waren und heimgekehrt sind, die alle in die Irre gegangen sind, aber umgekehrt sind. Bei denen, die da erwähnt waren in der Liste, da war es nicht einmal bei jedem klar, ob er überhaupt Vorfahren in Juda gehabt hat. In den Versen 61 bis 65, da werden auch Leute erwähnt mit unklarer Abstammung. Normale Leute und auch Priester. Die wollten aber unbedingt nach Jerusalem. Sie wollten mit und sie waren auch dabei. Vers 61, da steht, das sind die, die heraufzogen. Und in Vers 63, da werden zum Beispiel die Söhne Hakots erwähnt. Vor 90 Jahren also sind damals die Söhne Hakots aus dem Exil heraufgezogen und man hat nicht wirklich gewusst, ob die überhaupt dazugehören. Und 90 Jahre später, im Buch Nehemia, wer hat da an der Mauer geschuftet? Neben den Söhnen Senaas, das kannst du in Kapitel 3, Vers 4 lesen, da steht: Und ihnen zur Seite besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. 90 Jahre vorher war gar nicht klar, ist er einer von uns? Aber er war natürlich einer von ihnen. Er hat mitgebaut, er hat sogar zwei Mauerabschnitte gebaut. Es gibt Wiederherstellung. Es gibt einen Neuanfang. Und es ist auch heute noch so. Jeder, der zur Familie Gottes gehört, gehört dort nicht wegen Eltern, wegen Abstammung, wegen Kultur, Staatsangehörigkeit dazu. Christ wirst du nicht durch Geburt. Zum Volk Gottes gehörst du, wenn Gott dich freigemacht hat. Wenn du auch so ein erlöster Gefangener bist. Und dann kehrst du um. Und du willst heim zu Gott. Du willst Gott dienen. Mit allem, was du hast. Wer bist du? Jeder da von uns, der an Jesus Christus glaubt, war tot, versklavt, verdammt. So beschreibt die Bibel unseren Zustand ohne Gott. Unser Herz war eine Wüste, eine gottlose Wüste. Wir waren gefangen von Schuld, gefangen in Sinnlosigkeit, Todesfurcht, unfähig, Gutes zu tun. Aber Jesus hat uns freigemacht am Kreuz. Er hat uns heimgebracht. Wir dienen ihm jetzt. Oder? So war es doch, oder? Wie war denn das bei dir? Wann hast du das erste Mal erlebt, wie Jesus dich befreit hat und du umgekehrt bist? Wie seine Herrlichkeit alles in dir ans Licht gebracht hat und seine Liebe alles gut gemacht hat. Wie war das damals? Weißt du es noch? Manche wissen es nicht mehr, weil es schon so lange her ist. Aber vielleicht erinnerst du dich heute an einen anderen Tag. Du bist da mal eine Zeit lang vom Herrn weggedriftet. Und in deinem Herzen hat sich jede Menge Gerümpel angesammelt. Aber dann ist der Tag gekommen, an dem der Herr dich wieder zurückgeholt hat. Und du bist umgekehrt. Und es war herrlich. Weißt du noch, wie das war? Eine Zeit, in der Jesus dein Herz neu erfüllt hat. Gratis, weil er so großzügig ist. Wie war das damals? Wir sind alle befreite Ex-Gefangene. Jeder von uns und jede von uns. Und jeder von denen auf dieser Liste, jeder von Nehemias Leuten, sie, wir werden erinnert an Gottes große Liebe und wie er uns frei und froh gemacht hat. Hast du das nie erlebt? Wenn du das nie erlebt hast, dann lade ich dich ein. Komm heute zum ersten Mal zum Herrn Jesus Christus. Mach ihm dein Herz heute auf. Zeig ihm den ganzen Giftmüll, den ganzen Sperrmüll in deinem Herz. Und dann bitte ihn herein und bitte ihm um eine Sperrmüllsammlung. Um eine Wiederbegrünung. Komm heim zu Gott und gehöre auch du zu seinem Volk. Und wenn du wissen möchtest, wie, dann schenke ich dir hinterher dieses grüne Heftchen über Jesus. Da steht drinnen, wie Jesus befreit und wie das bei dir geschieht. So, aber nur eine kleine Hilfe. Ist nicht außergewöhnlich, sondern einfach eine kleine Hilfe, zu Jesus zu kommen, ihm sein Herz aufzumachen, dein Herz aufzumachen und ihn hereinzubitten. Ich schenke es dir nachher, wenn du heute zum ersten Mal zu Jesus kommen möchtest. Komm einfach und hol's dir von mir da vorne. Aber es ist nicht kompliziert. Zeig einfach Jesus, was in dir drinnen ist und bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn, in dein Herz zu kommen und aufzuräumen Und Jesus wird dann in deinem Herzen bleiben und regieren. Gott erneuert sein Volk. Gott erneuert uns. Es fängt klein an. Es fängt in deinem Herzen an. Und er macht es durch sein Wort. Ist dein Herz offen? Wer bist du? Gehörst du ihm? Erinnere dich. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, wir nehmen uns eine kurze Zeit, um mit dir zu sprechen, leise, ohne laute Worte zu sagen. Hilf uns jetzt, ehrlich zu sein zu dir. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du in die Welt gekommen bist, um Menschen frei zu machen, um sie heimzuholen. Und es stimmt, wir sind alle in die Irre gegangen wie Schafe, aber jetzt sind wir umgekehrt zum Hirten und Aufseher unserer Seele. Das bist du, unser guter Hirte. Und wir loben dich dafür. Danke, dass du klein anfängst, auch in uns. Bitte mach weiter damit, mit dem, was du in uns tust. Und erinnere du uns jetzt jeden Tag dran, wer wir sind. Und erneuere unser Herz. Amen. Erinnere dich, wer du bist. Erinnern wir uns gemeinsam im Abendmahl jetzt daran. Jesus hat es aus genau diesem Zweck eingesetzt. Dass wir immer wieder daran denken, wer wir sind und wer er ist. Was er für uns getan hat. Wir waren verloren. Wir waren gefangen und fern von Gott. Aber der Herr Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Für uns. Er hat alles auf sich genommen. Allen Giftmüll, allen Sperrmüll. Und ist damit aufs Kreuz gegangen. Durch seinen Tod hat er das alles entschärft, entrümpelt, beseitigt. Durch seinen Tod leben wir. Durch seinen Tod vergibt uns Gott der Vater. Und so bringt er uns heim. Erinnern wir uns jetzt daran, wenn wir Brot und Traubensaft nehmen. Wenn du das Brot nimmst, dann nimm es als ein erlöster Gefangener.